Also man muss das nicht übertreiben, aber es ist schon so, dass jetzt nicht dein Gesicht und deine Hände oder beim Mann vielleicht die Glatze und die Ohren der Sonne exponiert werden sollten, weil die hängen eh zeitlebens raus und die kassieren die meisten Schäden mit Hautkrebsvorstufen. Und wenn du dir dann deinen Po anguckst, dann siehst du all diese Veränderungen nicht. Aber dein Po ist genauso alt wie dein Gesicht.
Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Wickgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Kneble.
Star-Medizinerin, Bestseller-Autorin, Anti-Aging-Spezialistin und manche sagen das Enfant terrible der Kosmetikindustrie, denn Dermatologin Yael Adler erklärt fast alle Kosmetikprodukte für überflüssig, manche vielleicht sogar als schädlich, sogar Seife ist ein Thema. Ganz herzlich willkommen, ich bin super gespannt, liebe Yael, schön, dass du da bist bei uns im Bunte Wipgloss.
Ja, vielen Dank für die Einladung und für die nette Einführung.
Direkte Frage, Yael, hast du dich heute eingecremt?
Oh, das ist eine gute Frage, nö. Habe ich nicht. Also ich war heute Morgen tatsächlich bei einer Fernsehaufzeichnung und da wurde ich dann geschminkt, aber ich bin komplett ungeschminkt hingegangen und da wurde nicht eingecremt und ich habe mich auch nicht eingecremt. Morgens warmes Wasser und Handtuch und da ich eine gute Hautbarriere habe und eigentlich noch genug Fett produziere, musste ich mich auch nicht eincremen.
Mein Mann würde dich lieben. Ich glaube, der hört sich den Podcast jetzt nur bis zu dieser Stelle an und drückt immer wieder auf Repeat, auf Repeat, auf Repeat. Ich dachte immer, der wäre so allein auf weiter Flur. Der cremt sich nämlich nie ein. Der cremt sich einfach nie ein. Nicht im Gesicht, nicht am Körper. Der hat auch die weichesten Füße. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch für manche, aber ich schmier und mache und tue und denke immer, das gibt's doch gar nicht. Und der hat einfach eine super weiche Babyhaut und sagt immer, nö, eincremen, das reicht doch, wenn er das dreimal im Jahr macht.
Also er hat einfach auch recht. Das ist ein echter Naturbursche und der hat offensichtlich eine gesunde Haut und dann muss man auch nicht eincremen. Man darf eincremen, wenn man ein Problem hat. Also ich bin ja als Hautärztin sehr in Verbindung mit Cremes aller Art und Salben und Buttern und so. Es ist ja schon so, dass die Haut manchmal trocken ist und dann juckt sie oder ist schuppig oder gerade im Winter oder in der Menopause oder nach der Menopause, Postmenopause. Dann braucht die Haut auch manchmal Unterstützung. Aber sie braucht viel weniger Unterstützung, als man so denkt. Das Problem ist nämlich, dass man durch dieses Übermaß an Reinigen und Peelings und so, dass man dann immer seine eigenen Fette entfernt und auch die Hautschutzbarriere schwächt, den pH-Wert schwächt, das Mikrobiom schwächt. Und dann muss man natürlich versuchen zu reparieren, weil dann spannt die Haut und ist sie wiederum gereizt. Das heißt, wir wollen eigentlich die Haut nicht so viel schwächen. Wir wollen sie in Ruhe lassen und dann nur an den Stellen eincremen, wo die Haut trocken ist und spannt. Und wenn man das mal ausprobieren will, lässt man am besten einfach mal 4 Wochen wirklich jede Waschsubstanz weg und jedes Peeling und jede alkoholische Tinktur. Und dann merkt man, was die Haut selber kann, weil 4 Wochen braucht die Oberhaut, um sich neu zu bilden und damit auch die Fette. Und dann merkt man, okay, ich brauche gar nicht mehr alles eincremen. Es reicht hier und da. Und viele machen ja auch den Fehler, die missachten ihre T-Zone. Die T-Zone ist ja das so Stirn, Augenbrauen, dann runter, Nase bis zum Kinn. Da ist man fettiger, da hat man Poren, wenn man da mal in den Vergrößerungsspiegel guckt. Und da sind unsere Fettreservoirs, nämlich noch zusätzlich der Talg. Und wenn man da jetzt auch noch die reichhaltige Nachtcreme aufträgt, dann kriegt man da schnell ein fettiges Ekzem oder Aknepickel oder eine Präakne und große Poren und all das. Das will ja keiner. Also man muss immer auf das einzelne Bedürfnis an der einzelnen Stelle eingehen.
Das heißt, das, sag ich mal, normale, automatische Cremen, Schmieren, Abwaschen, Seren, alles, was man sich so drauf knallt, nenne ich es jetzt mal, nicht ganz so liebevoll, ist eigentlich nicht sinnvoll, würdest du sagen?
Es ist zu viel des Guten. Also wir haben in der Praxis ungefähr 20% der Patienten, die durch zu viel und falsche Pflege Hautprobleme bekommen haben. Und es fängt an bei einer Kontaktallergie, bei einer Kosmetikakne, geht weiter über fettiges Ekzem, über Juckreiz, über Rosazea, das kennen wir ja auch, wo man so Äderchen auf den Wangen hat und Rötungen und auch Pickelneigung. Und es wird alles schlimmer durch so viel Pflege. Und manche haben auch die Stewardessen-Krankheit, das ist diese periorale Dermatitis, wo man so mini kleine miese Bläschen um den Mund kriegt und gern auch am Auge und an der Nase. Und das ist eine Überfeuchtung der Haut. Und all diese Probleme könnte man vermeiden, wenn man sich nicht übermäßig pflegt. Es ist natürlich auch eine Sache der Industrie, klar. Wir lieben es, uns einzucremen und wir lieben auch Düfte und so. Aber wir müssen einfach wissen, es ist einfach bei der Pflege, weniger ist mehr. Das heißt nicht, dass man sich gar nicht pflegen muss und dass man sich nicht eincremen soll und dass ich ein totaler Feind bin. Ich bin nur für eine gezielte und dem Hautzustand angepasste Behandlung.
Mhm. Jetzt mal das Thema, also ich bin Mitte 40. Da kommen bei uns ja schon so die Cremchen in den Einkaufswagen mit den tollen Beschriftungen wie Anti-Aging und Healthy Aging und gegen Falten und gegen Fältchen und so weiter. Wenn man das jetzt alles weglassen würde, würde ich jetzt denken, oh Gott, dann fällt's ja noch mehr runter.
Ja, das ist natürlich auch sowas, du bist halt Opfer dessen, ne? Die reden dir das immer ein seit Jahren und dann glaubst du das. Dein knuspriger Mann, der hat keine Falten oder ist nicht vorgealtert, obwohl er sich nicht eincremt. Wichtig ist, dass man Sonnenschutz benutzt und der ist natürlich durchaus in Cremeform erhältlich oder in Fluidform. Man kann mit einem Hut sich schützen, mit einer Sonnenbrille, mit dicht gewebter, lockerer Kleidung, aber alle Stellen, die raushängen, sollte man dann schon mit einer Creme schützen, aber auch hier gucken, dass die zum Hauttyp passt. Wenn man zum Beispiel eine trockene Haut hat, nimmt man etwas pflegenderes, fettigeres, cremigeres und wenn man eher eine fettige Haut hat, nimmt man ein Fluid oder ein Gel, wo eben keine Fette drin sind. Und es ist so, dass diese Wirkstoffe aus diesen Anti-Aging-Cremes die Hautbarriere nicht überwinden können. Die wollen ja eigentlich in die zweite Hautschicht dringen, das ist die Lederhaut. Und dort sind unsere Kollagenfasern und die elastischen Fasern und auch unsere Hyaluronsäure. Und die geht natürlich im Laufe des Lebens verloren, die Hyaluronsäure. Wir haben am Anfang 100% und dann, wenn wir alt sind, haben wir 20%. Und 1 Gramm Hyaluronsäure bindet 6 Liter Wasser. Und dann ist klar, warum wir so knittrig und saftlos werden. Kollagen baut sich ab, ne? Also auch dann, du bist jetzt noch jung, aber dann ab so 50, wenn die Hormone flöten gehen, außerdem Wachstumshormone flöten geht, außerdem eben immer mehr Sonne und immer mehr Schadstoffe, die wir im Leben ansammeln und auch selber produzieren, das Kollagen zerstört. Und dann gehen auch die elastischen Fasern kaputt. Und da kannst du auf gar keinen Fall mit einer kosmetischen Creme in der Tiefe das wieder auffüllen, reparieren und regenerieren. Was du kannst, ist, du kannst ein bisschen mit Hyaluronsäure die Hautoberfläche, die Hornschicht, die tote Hornschicht aufsaften. Also du kriegst da Feuchtigkeit rein und das kann auch, wenn die niedermolekular ist, tief in die oberste Hornschicht reinziehen und dann hast du wirklich für ein paar Stunden, 12 Stunden vielleicht sogar das Vergnügen, dass du ein bisschen juicy aussiehst, also saftiger, weniger knittrig, aber spätestens nächsten Morgen bist du dann wieder weggeknittert. Das geht also auch nicht in den Körper rein. Okay. Und dann gibt es ja noch die berühmten Vitamine A, C, E oder auch viele Polypeptide. Da hat man in Studien schon gezeigt, oh, das könnte schon einen Effekt geben. Problem ist aber, man sieht es halt nicht. Wenn das die Leute anwenden, gehen die Falten nicht weg. Und im Grunde müsstest du die Mutter des Vitamin A's nehmen und das ist der Wirkstoff Tretinoin. Und ich schreibe das tatsächlich manchen Patienten auch auf. Tretinoin, das ist etwas, was wir Frauen in der Schwangerschaft nicht nehmen dürfen, was auch sehr stark die Haut reizen kann, was man eigentlich gegen Akne auch gibt. Aber von diesem original starken Vitamin A weiß man, das geht tatsächlich in die zweite Hautschicht rein. Deswegen ist es ein Arzneimittel. Kosmetikartikel dürfen nämlich per se gar nicht so tief wirken. Sonst wären es Arzneimittel. Das heißt, hier kann man Tretinoin sich von seinem Arzt verschreiben lassen und das aber möglichst nur so vielleicht einmal oder zweimal in der Woche, weil es wird sonst zu scharf und dann schält sich die Haut, die peelt sich so ein bisschen und dann siehst du halt wieder 5 Tage trocken aus. Das willst du ja nicht. Und dann gibt es noch eine Möglichkeit, sehr schön die Hautbarriere zu unterstützen an den Stellen, wo die Haut es nicht alleine schafft. Das sind diese sogenannten Dermamembranstrukturcremes oder hautähnliche Lipidcremes. Mhm. Da sind wirklich natürliche biomimetische Lipide drin, die also genau das nachmachen, was deine Haut vielleicht punktuell nicht mehr schafft oder wo du dir das weggeseift hast. Und auch Shea Butter, mein Lieblingsfett aus Afrika, am besten aus Ghana, die ist schön hart und wachshaltig. Das kann man wirklich sich dünn auf die bedürftigen Stellen auftragen. Und dann hat man praktisch, wenn man die Haut an den Stellen beruhigt hat, auch weniger Entzündung und das kann die Haut tatsächlich jünger halten. Aber an den nicht bedürftigen Stellen machst du zu viel. Und viele Cremes haben auch Emulgatoren und Konservierungsmittel und andere Chemikalien, auch teilweise ja, wo man eine Hormonwirkung den Sachen nachsagt. Und dann machst du eine Überfeuchtung der Haut und dann zerstörst du deine Türsteherbakterien und machst deinen Säureschutzmantel kaputt. Und all das ist für die Haut eher abträglich. Und deswegen iss lieber deine Mikronährstoffe, also hab eine gesunde Ernährung. Ich bin Ernährungsmedizinerin, anstatt dass du sie dir immer auf die Haut cremst. Du kannst dir Vitamin A, C und E aufcremen und dann dir einbilden und auch denken, naja, vielleicht macht es antioxidative Effekte. Also fängt die bösen freien Radikale auf, die, das ist jetzt keine politische Vereinigung, ich komme aus Berlin, das würde man nowadays denken. Nein, das sind also Moleküle, die das Gewebe schädigen und schwächen, die den ganzen Tag entstehen und auch durch Rauchen und durch Stress und in der Sonne und durch Feinstaub. Und die kann man durch Vitamine A, C und E abfangen und wenn die in der Creme drin sind, bitteschön. Kann sein, dass sie wirken, kann sein, dass sie nicht wirken, oberflächlich. Die werden nicht in die Tiefe eindringen und sie können auch durch Licht und Luft und Sauerstoff und Wärme und so können die dann auch irgendwann weniger werden und sind halt auch gar nicht so definiert in diesen Cremetöpfchen drin. Also, ich will sagen, gesunde Ernährung ergänzt sehr, sehr gut die Hautgesundheit, weil du das meiste von innen schaffst, denn du baust die Haut von innen auf, du lieferst Baustoff und stoffwechselaktive Substanzen, die die Haut ebenfalls aufbauen, beziehungsweise auch reparieren und schützen.
Ich würde gerne nochmal an zwei Stellen ansetzen. Jael, einmal hast du eben über Sonnenschutz gesprochen und quasi die Schönheit von innen, wie man sich schön essen kann oder die Haut schön essen kann. Nochmal zum Sonnenschutz. Meine laienhafte Auffassung, wenn ich jetzt überlege, ich creme mich ein, würdest du auch sagen, jeden Tag eincremen? Weil das ist ja auch mal so ein bisschen, die einen sagen immer im Winter, egal ob Schnee, die anderen im Sommer, die anderen sagen, muss auch mal ein bisschen irgendwie Sonne auf die Haut. Was ist da deine Meinung?
Ab dem UV-Index von 3, und das kann man in der App nachgucken oder online, jeden Tag, da sollte man sich eincremen als hellhäutiger Mensch, weil du dann doch eine Menge Schäden kassierst. Jetzt so im ganz Trüben noch, also sagen wir mal von Mitte Oktober bis Mitte März, da ist meistens der UV-Index unter 3, da musst du dich nicht unbedingt eincremen, außer du gehst Skifahren auf einen hohen Berg oder fährst in Sommerurlaub. Du kannst auch deine Haut ein bisschen von innen schützen, indem du mit Pflanzenfarbstoffen arbeitest, zum Beispiel jeden Tag ein Glas Möhrensaft, färbt deine Haut diskret von innen an, die ist dann ganz leicht orange, da siehst du nicht aus wie Donald Trump und auch nicht wie ein Möhrenbaby, aber du hast ein ganz ansprechendes Hautkolorit und du kannst auch Astaxanthin nehmen, das ist ein Nahrungsergänzungsmittel aus der grünen Alge.
Das nehme ich sogar seit neuestem.
Ja, und das ist Anti-Aging und es macht eben auch eine Verlängerung des Eigenschutzes der Haut, so ein bisschen wie so eine Sonnencreme von innen gegen die Sonne. Sagen wir ums 2- bis 3-fache. Das heißt, das wäre beim Winter auch eine tolle Option. Und viele von uns Frauen nutzen ja zum Beispiel Make-ups und in denen ist ja auch immer ein bisschen Sonnenschutz drin, also oft 15 oder sogar 30. Und da sind wir ja auch schon ganz schön geschützt, alleine auch wenn da Puderpartikelchen drin sind, die sind nämlich wie so Reflektoren und reflektieren die UV-Strahlung. Also man muss das nicht übertreiben, aber es ist schon so, dass jetzt nicht dein Gesicht und deine Hände oder beim Mann vielleicht die Glatze und die Ohren der Sonne exponiert werden sollten, weil die hängen eh zeitlebens raus und die kassieren die meisten Schäden mit braunen Flecken, mit Knitterfältchen, mit erweiterten Äderchen, mit Rauigkeiten, die nicht mehr abheilen, mit Hautkrebsvorstufen. Und das sind massive Alterungen, die wir da sehen. Ne? Also diese braunen Flecken zum Beispiel, das ist so ein verklebtes, nicht funktionstüchtiges Eiweiß, das heißt Lipofuszin und dann auch noch so ein bisschen Verzweiflungsmelanin, also unser Hautpigment, was sagt, oh, jetzt ist aber echt genug UV-Strahlung. Und wenn du dir dann deinen Po anguckst, dann siehst du all diese Veränderungen nicht. Also du siehst keine erweiterten Äderchen, du siehst keine Knitterfältchen, du siehst keine braunen Flecken, du siehst eine große Falte in der Mitte, die gehört dahin. Aber dein Po ist genauso alt wie dein Gesicht. Ja, deswegen, das sind nämlich keine Alterserscheinungen, sondern das sind Lichtalterungen. Also es ist nicht dein von innen altern, sondern deine UV-Alterung. Und mein Lieblings-Karlauer an dieser Stelle, deswegen ist Arschgesicht ein Kompliment.
Ich so ordentlich im Zusammenhang gesehen. Das finde ich sehr lustig. Ich glaube, das kriege ich aus dem Kopf jetzt nicht mehr raus. Herrlich. Okay. Ja, du, Arschgesicht ist ab heute einfach ein Kompliment. Das ist super. Und sag mal ganz kurz, Jael, wie siehst du das bei Kindern mit dem Sonnenschutz?
Ja, also Kinder kann man ja auch nicht aus der Sonne raushalten. Natürlich würde man so sagen, ach, lassen Sie Ihr Kind immer im Schatten, aber es rennt natürlich raus, ist nicht real. Es gibt ganz tolle Sonnencremes auch für Kinder. Man muss ja nicht unbedingt mit chemischen Filtern arbeiten, weil die ja immer wieder irgendwie irgendeinen Verdacht für irgendwas haben, also Hormone aktiv sein, in den Körper zu gehen. Obwohl ich dir ehrlich sagen muss, ein Sonnenbrand bei einem Kind ist viel schlimmer als jede Sonnencreme mit chemischen Filtern. Also ich finde es überhaupt nicht schlimm, aber man kann trotzdem bei einem Kind auf Nummer sicher gehen und dann nimmt man eben Puderpartikel, die gemahlen sind, die in einer Creme eingearbeitet sind und das nennt man einen mineralischen oder physikalischen Sonnenschutz. Bei Kindern darf der sogar weißeln. Ne? Die dürfen ja noch aussehen wie ein Gespenst. Wir Erwachsenen wollen ja auch manchmal keine chemischen Filter, sondern physikalische, aber wir nehmen die dann fein gemahlen, damit unser Auge das nicht sieht und das sind dann Nanopartikel. Und da ist ja wieder das Thema Nano, oh je. Wir wissen aber, dass die sehr sicher sind, dass die eigentlich, wenn überhaupt, nur in den Haarfollikel eindringen, aber nicht in den Körper hinein. Was ich nicht machen würde, ist die Nanocremes als Spray benutzen, weil dann atmest du sie ein oder schluckst sie. Und Titandioxid in Nanoform, da weiß man, oh, das ist nicht so gut, das kommt in den Körper. Wer weiß, ist es vielleicht krebserregend und macht es die Darmflora kaputt. Aber auf die Haut aufgetragen ist das super. Und man muss wirklich sagen, die Schäden durch Sonnenbrände und viel Sonne und Bräunen sind viel größer als durch eine Sonnencreme. Wenn du eine gute hast aus der EU, die sind alle sehr gut überprüft. Und dann kommt ja manchmal irgendwo ein Verdacht, oh, da war mal wieder was, wie zum Beispiel das Octocrylen. Das war ja so vor 2-3 Jahren in den Medien. Da hat man gesehen, wenn du jetzt die Sonnencremeflasche im Auto gammeln lässt bei Hitze, dann baut sich da über das Jahr Benzophenon auf. Und das ist dann ein toxischer Sonnenfilter, den wir nicht mehr haben wollen, der auch dann schon verboten ist. Und der kann Korallen schädigen und der kann Allergien machen und der kann Hormone verändern negativer Art. Und der könnte vielleicht auch krebserregend sein. Und deswegen wollen wir den nicht. Das heißt, wenn wir Octocrylen in der Sonnencreme haben, bitte irgendwann nach der Saison entsorgen und dann nicht nochmal nächstes Jahr angegammelt weiterverwenden. Aber viele Hersteller haben das jetzt auch schon rausgenommen. Und das Risiko ist eben nicht so groß. Aber ein Sonnenbrand ist ganz klar ein großes Risiko, weil die Schäden in der DNA im Erbgut sich ansammeln. Und dann gibt es Hautkrebs. Und wir haben unheimlich viele Hautkrebspatienten in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Mehr denn je. Das wächst rasant. Und das liegt an unserem Freizeitverhalten, weil wir käsig sind, aus dem Büro kommen und dann an den Äquator fliegen. Wir haben ja jetzt diese Flugmöglichkeiten. Wir haben das Geld, wir haben die Zeit für Urlaub. Und wir fahren eben nicht mehr nur noch an die Nordsee oder an die Ostsee. Wir sollten eigentlich, wenn wir helle Typen sind, immer nördlich des Schwarzwaldes bleiben. Das tun wir nicht, also sammeln wir Schäden. Und das sehen wir leider tagtäglich und deswegen warnen wir auch. Und wenn du eine Hautärztin, sprich mich, in einem Pool siehst, wo alle knatschbraun sind, erkennst du mich einfach, weil ich käseweiß aus dem Wasser rausstarkse mit Hut und Brille. Das ist eine Berufskrankheit. Wir können einfach nicht bräunen, weil wir einfach die Schäden sehen. Mhm. Und wir sehen auch, dass man echt doll altert. Wenn du manchen Leuten sagst, das macht Hautkrebs, naja, aber wissen Sie, es macht auch Falten und Flecken. Was, wirklich? Ja gut. Also ist für manche vielleicht die Motivation.
Dann müsst ihr immer beides zusammenpacken in der Aufklärung, beide Faktoren sozusagen. Und was ich jetzt noch fragen wollte, ja, weil wir ja beim Thema Creme vorhin waren. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel einen Tag eingecremt habe, hätte ich jetzt das Gefühl, wenn ich nach Hause komme, abends mich quasi bettfertig mache und mir einmal Wasser ins Gesicht werfe, dass ich jetzt die Sonnencreme nicht wirklich abbekommen würde aus meinem Gesicht. Ist es auch nicht schlimm, wenn der Rest irgendwie auf der Haut drauf bleibt? Also wie geht man davor?
Also erstmal würde ich mir nicht nur Wasser ins Gesicht platschen, sondern ich würde schon ein bisschen warmes Wasser und abreiben. Und kannst auch einen Waschlappen nehmen, wenn du das Gefühl hast, deine Hände möchten dir keine Gewalt antun. Ich meine, einfach ein bisschen rubbeln, so wie man das so früher gemacht hat. Und dann nimmst du noch ein schönes, normales Handtuch und rubbelst auch noch mal ein bisschen. Und das ist auch nicht schlimm, das verträgt die Haut auch. In der Regel reicht es. Und ich zum Beispiel, ich benutze immer gerne sehr leichte Sonnencremes, die eben nicht so fettig sind, weil ich will gar nicht so viel Fett auf meiner Haut haben. Und das reicht insbesondere dann, wenn du eine intakte Hautbarriere hast. Sie also nicht die ganze Zeit quietschtrocken seifst, weil dann fehlt dir ein natürlicher Fettfilm und dann fehlt dir dieser Säureschutzmantel und dann fehlen dir die Türsteherbakterien und dann kommen Stoffe eher an die Haut ran. Also eigentlich ist die Haut hygienischer, wenn du weniger Hygiene betreibst. Mhm. Das muss man ganz klar so sagen. Und dasselbe gilt übrigens auch, wenn du deine Achseln wäschst, ja.
Mhm.
Ich dusche übrigens schon jeden Tag.
Das wäre meine Frage gewesen.
Gibt's bei euch eine Dusche? Die Haut müsste das gar nicht. Ja, eine gesunde Haut muss nicht jeden Tag duschen, aber man ist halt so psychisch und findet das hygienischer. Aber der beste Tipp ist halt, dass du die Achseln dann wirklich mit einer ganz milden Waschsubstanz duscht oder wäscht auf Basis von Zucker und Kokostensiden. Gibt's sogar auch im Bioladen, die sind zwar synthetisch hergestellt, aber das sind ganz milde Tenside, die die Haut eben nicht so entfetten wie diese anderen Tenside. Und die sind auch auf den pH-5-Säureschutzmantel eingestellt. Und das nimmst du an den stinkigen Stellen, also an den Krisenherden, Achseln, Leisten, Pofalte, Füße, was auch immer, wo Menschen halt das Gefühl haben, sie duften, müssen sie nicht. Aber wenn, für die Psyche und die Umwelt meinetwegen, also in den Hautfalten, da wo man ätherische Öle absondert, aber auch nicht jeder, also es muss auch nicht jeder machen, so wie man halt ist. Aber die großen Flächen, warmes Wasser, Handtuch, also Gesicht, Oberkörper, Beine, Arme, das reicht. Und verzichte mal auf alkalische Seifen. Wenn du alkalische Seifen auch so vom Weihnachtsmarkt jetzt vielleicht von Weihnachten noch geschenkt bekommen hast, die haben einen alkalischen pH-Wert, also nicht pH 5, sondern pH 11. Und damit zerstörst du deinen Säureschutzmantel für viele Stunden, circa 8 Stunden. Und alle Türsteherbakterien, die dich schützen, gehen kaputt. Die liegen dann gelähmt am Boden und müssen sich erst wieder mühselig aufbauen. Und in der Zwischenzeit vermehren sich dann die, die wir nicht wollen. Also die Eiterbakterien, Fußpilz, Viruswarzen und Stinkbakterien. Du könntest also das Experiment machen, eine Achsel mit Sauer waschen und eine Achsel mit der alkalischen Seife waschen. Und dann guck mal, welche Achsel besser riecht. Und es wird immer die saure Achsel sein und nicht die alkalische Achsel.
Sind es diese Seifen, die man manchmal auch im Hotel liegen hat? Wenn man sich da die Hände wäscht, hat man danach das Gefühl, irgendwie man braucht so eine Handkur oder sowas.
Es gibt es auf jeden Fall oft, solche noch klassischen Seifen. Übrigens, jede Berufsgenossenschaft empfiehlt immer nur diese synthetischen Sindets oder Tenside, weil die einfach sauer sind und den pH-Wert besser einhalten. Also wenn du schon Handekzem oder trockene Hände hast, solltest du nicht mit alkalischen Seifen arbeiten. Es gibt aber auch Waschstücke. Das sind keine Seifen, die sehen aus wie eine Seife. Sie sind zum Verwechseln ähnlich, aber das sind synthetische Tenside. Das gibt es auch zum Beispiel zum Haare waschen. nicht jeder will ja ein Shampoo nehmen, sondern so ein hartes Waschstück, da gibt es auch diese Form. Also man muss wirklich genau gucken. Wenn du die Haare mit einem alkalischen Waschstück wäschst, dann musst du ein Sour Rinse machen, also eine Essigwasserspülung. Das musst du beim sauren Waschstück nicht. Mhm. Aber Essigwasser ist übrigens noch ein weiter schöner Hausmitteltipp, wenn wir jetzt schon mal so einsteigen.
Ja, gerne, her damit. Beauty-Tipps, noch und nöcher.
Ich habe ja viele Patienten mit Hautkrankheiten und es gibt ganz viele tolle Medikamente, die rezeptpflichtig sind. Aber es gibt manchmal auch ganz einfach die Möglichkeit, nicht nur die Hautbarriere wieder sich regenerieren zu lassen, sondern sie zu unterstützen mit dem Hausmittel Essigwasser, das viele ja auch zu Hause haben, weil sie ihren Stoffwechsel damit optimieren wollen. Blutzucker zum Beispiel. Man sagt, dass man damit, wenn man da von morgens ein verdünntes Glas trinkt, dass man dann womöglich weniger Diabetesrisiko hat und vielleicht sogar ein bisschen abnimmt. Dieser Essig, den kannst du dir verdünnt auch auf den Körper tun. Ich sage immer 1 Liter Wasser mit 1 bis 2 Esslöffel Apfelessig und das zum Beispiel in die Achseln, wenn du zu Geruchsbildung neigst. Dann wird der Säureschutzmantel gestärkt und die Wohlriechbakterien können sich vermehren. Und das Gleiche kannst du machen, wenn du zu Infektionen neigst, zum Beispiel in den Leisten. Patienten, die bettlägerig sind oder im Krankenhaus mal sind, ne? Die kriegen oft so Leisteninfektionen, also rechts und links des Intimbereichs, ne? Da ist ja schwitzig und da ist der pH-Wert oft alkalisch und dann können sich Pilze und Bakterien da verstärkt vermehren. Und wenn du da Essigwasser hinmachst, dann kannst du da heilen. Und das Gleiche gilt auch für deine Haare. Du kannst die Kopfhaut mit Essigwasser überspülen. Das ist eine ganz tolle Möglichkeit, Glanz ins Haar zu bekommen, weil diese rauen Schüppchen angelegt werden, ne, wie so ein Tannenzapfen, der dann plötzlich geglättet wird und nicht mehr so ausgetrocknet absteht. Und du hast auch eine Verbesserung des pH-Werts an der Kopfhaut, deswegen oft weniger Schuppen und auch weniger Talggeruch, weil ein bisschen der Hefepilz, den viele Menschen auf der Kopfhaut haben, zurückgedrängt wird. Und dieser Essiggeruch verfliegt auch.
Das heißt, ich muss das danach nochmal abwaschen oder bleibt das im Haar drin?
Das kannst du einfach drin lassen. Und das Witzige ist, ich hatte mal eine tolle Journalistin in meiner Praxis zu Besuch. Wir haben uns über ein ganz anderes Thema unterhalten und kamen auch auf das Thema Säureschutzmantel und Essigwasser. Und sie hat dann gesagt, sie ist halt Neurodermitis-Patientin und hat dann ein paar Monate später einen ganz großen Artikel über diese neue Erkenntnis, Essigwasser auf ihre Neurodermitis-Haut zu schütten, verfasst. Und das war total berührend, weil sie ist nämlich dadurch abgeheilt, alleine durch so einen einfachen Trick. Das heißt jetzt nicht, dass es für jeden funktioniert. Man muss auch mehr Dinge tun oft. Aber für sie war das eben der Gamechanger.
Toll. Versuchen kann man es ja. Absolut. Also wenn es dann hilft, ist doch perfekt.
Ja.
Weißt du, was meine Hebamme, ich habe ja 2 kleine Kinder, die hat mir den besten Tipp damals gegeben, und zwar schwarzer Tee. Die hat immer bei allem, was ich sie gefragt habe, mit den Kindern gesagt, schwarzer Tee, mach schwarzen Tee. Also so richtig so 5 Beutel in so ein, ne, in eine Tasse und ziehen lassen, wirklich bis das schon so ganz eklig ist. Und das kann man auf Wundestellen am Popo machen, wenn die auch mit der Haut Probleme haben. Die hat immer gesagt, mach schwarzen Tee drauf. Ich habe gesagt, Heike, kann ich überall schwarzen Tee drauf machen? Es hat immer funktioniert.
Richtig, und das ist auch ein Mittel, was ich auch in der Hautarztpraxis sehr gerne empfehle, zum Beispiel nach einer Laserbehandlung, weil die Schwarzteeumschläge enthalten Gerbstoffe und die machen eine sogenannte Eiweißfällung. Wenn also eine Entzündung da ist, dann sind da Entzündungseiweiße und es tritt auch Eiweiß aus und es nässt. Und alleine durch einen nassen Umschlag kannst du nässende Wunden zum Austrocknen bringen. Nass auf nass trocknet aus und die Gerbstoffe beruhigen. Und man hat sogar herausgefunden, dass das so stark wirkt wie eine 1%ige Hydrocortison-Creme. Also das, was man in der Apotheke auch bekommen kann, so gegen leichten Juckreiz und leichte Entzündung, Sonnenbrand und so.
Und wo man sich immer fragt, so, oh, Cortison, soll ich das jetzt drauf machen oder nicht? Gerade bei Kindern ist das definitiv die super Alternative, finde ich.
Ja, wobei jetzt machst du das nächste Fass auf Cortison. Da gibt es liebes und böses Cortison. Es gibt bei Kindern sehr gut geeignete Cortisone, nämlich die der 4. Generation, zum Beispiel Methylprednisolon, Aceponat und auch Hydrocortison ist super mild. Das wird alles in der obersten Hautschicht dann abgebaut, zumindest das lange, was ich gerade gesagt habe. Und wird dann praktisch zum natürlichen Cortison, das ja jeder Körper produziert. Und damit leben wir auch gesund und lang. Und das ist ja für die Stressreaktion und Entzündung wichtig. Das wird abgebaut und hat keine Ausdünnung der Haut zufolge und verändert auch nicht die Hormonbalance im Körper. Mhm. Früher die Cortisone aus den 70er Jahren, die waren chemisch so verändert, dass sie die Haut dünn machen konnten und dass sie auch so wirklich so eine Cortisonabhängigkeit im Körper gemacht haben und Nebenwirkungen hatten. Das ist heute total out. Also wir brauchen das gar nicht mehr. Wir haben ganz moderne Cortisone, vor denen man eigentlich keine Angst haben muss. Aber man sollte die Gesichtsregion nicht länger als eine Woche mit Cortison behandeln, weil sonst droht die Stewardessenkrankheit, über die wir vorhin schon gesprochen haben, die periorale Dermatitis, also diese überpflegte und überfeuchtete Haut mit einer Verschiebung des Mikrobioms, also der lieben Türsteherbakterien. Und diesen Frauen wiederum gibt man Schwarzteeumschläge. Ja, also das Gegenteil von Cortison in dem Fall. Mhm. Ne, das ist dann antientzündlich, aber ohne Cortison, aber es hat einen so guten antientzündlichen Effekt. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu kompliziert, aber du hast völlig recht.
Doch, habe ich verstanden.
Schwarzteeumschläge sind super. Einen schwarzen, bitteren Sud 10 Minuten ziehen lassen und dann auf Raumtemperatur abgekühlt, bloß nicht heiß. Das muss auch nicht aus dem Kühlschrank sein. Und vor allem auch verzichten bitte auf ätherische Öle, also mit Bergamottöl, Earl Grey ist nicht geeignet, denn das kann dann wiederum eine Fotoallergie machen. Wenn du damit in die Sonne gehst, kannst du reagieren. Also besser Darjeeling oder Assam, nicht aromatisierte Schwarztees.
Also du hast ja auf alles eine Antwort, das ist ja Wahnsinn, du bist ja eine Maschine.
Nur in meinem Beruf, nur da.
Was würdest du sagen, Jael, sind denn die größten Altersbeschleuniger heutzutage?
Also einen hatten wir ja schon großartig benannt, das ist die UV-Strahlung. Die macht eine massive Hautalterung. Genau. Dann haben wir natürlich das Thema Rauchen. Das kann man gleich streichen. Da gibt's nichts Gutes daran. Dann das Thema Alkohol. Ja, als Genussmittel vielleicht mal ein kleines Gläschen Rotwein einmal in der Woche zum Essen, bitteschön. Aber eigentlich ist auch Alkohol toxisch und nicht gesund, gerade größere Mengen. Dann auf der Couch rumsitzen, kein Sport treiben, ist ein massiver Altersbeschleuniger. Muskelverlust. Schlechter Schlaf ist ein massiver Altersbeschleuniger. Auch zum Beispiel, wenn du das Handy halt anhast, bis du schlafen gehst, das blaue Licht, das verhindert die Melatoninproduktion und Melatonin ist eine ganz wichtige Anti-Aging-Substanz. Das hilft dir beim Schlafen, aber es macht auch ist ein Genwächter und eine antioxidative Funktion in deinen Zellen und Mitochondrien, das sind die Zellfabriken. Und wenn du zu wenig Melatonin bildest, hast du keinen guten Schönheitsschlaf. Außerdem läuft die Dunkelreparatur unserer Gene nach einem sonnigen Tag auch in der Nacht. Und am besten immer kurz vor Mitternacht schlafen gehen. Also oder noch früher, also wenn es dunkel wird und nicht nach Mitternacht. Also der erholsame Schlaf, der bedeutet dann auch eine Ausschüttung von Wachstumshormonen. Und das ist besonders nachts sehr effektiv, weil dann baust du auch noch Fett ab und Muskulatur auf. Ja, und dann haben wir natürlich die industriell veränderte Kost, also sehr viel Salz, sehr viel Zucker. Mhm. Zucker verklebt unsere Eiweiße, die wir aber brauchen, um jung zu sein, um Kollagen aufzubauen und eine glatte Haut zu haben. Und Salz verändert zum Beispiel auch noch das Mikrobiom und kann Osteoporose fördern und hohen Blutdruck machen. Und die industriell veränderte Kost liefert einfach auch zu wenig Mikronährstoffe, zu wenig Ballaststoffe, zu wenig sekundäre Pflanzenstoffe, zu viel ungesunde Fette. Und das sind alles Altersbeschleuniger. Und das letzte vielleicht wichtige Altersbeschleuniger ist Feinstaub. Also bitte nicht an der großen Hauptstraße joggen. Mhm. Und vielleicht dann auch noch Einsamkeit und Stress. Das sind Altersbeschleuniger. Also auch seelische Faktoren. Beim Stress weiß man ja sogar, wir haben vorhin das Wort Cortisol benutzt, das ist das Stresshormon. Es gibt auch noch Adrenalin und Noradrenalin und andere Substanzen, die dann durch gestresste Nervenendigungen ausgeschüttet werden und dann Juckreiz machen oder Rötungen und Entzündungen machen. Mhm. Wir haben etwas im Körper, das nennt sich Silent Inflammation. Das kommt auch übrigens nicht nur durch Stressfaktoren, da gibt es verschiedene, sondern auch durch zu viel Bauchfett. Also wenn man jetzt nicht die Wurst, in die man reinkneift auf dem Bauch, sondern das, was um die Organe ist. Wenn man davon zu viel hat, dann hat man ständig eine chronische Entzündung im Körper und das ist auch ein massiver Altersbeschleuniger. Und so haben wir jetzt ganz viele Faktoren aufgezählt, die eine Rolle spielen. Und im Gegenzug würde man sagen, was hält dich also jung? Ist eine gesunde, pflanzenbetonte Kost, genug Eiweiß essen, alle Supplements haben, zur Vorsorge gehen, gut schlafen, gute menschliche Beziehungen haben und Sport. Ja, ist eigentlich.
Welche Supplements würdest du empfehlen? Also so, wenn man sagt, ich fange mal an, es gibt ja wirklich von bis mittlerweile, aber.
Also. Ich würde am liebsten immer natürlich nachschauen, was jemandem fehlt. Das kann sehr unterschiedlich sein. Uns fehlt aber Menschen, die sich gesund ernähren, trotzdem oft leider Deutliches. Und wenn du das ergänzt, kannst natürlich sagen, essen Sie mehr davon und davon, aber eigentlich willst du schnell auffüllen. Das machst du mit Supplements und dann heilen die ab. Also wie oft habe ich Patientinnen gehabt, die Haarausfall hatten, denen ich auch eine Haartinktur aufgeschrieben habe, die super hilft, die das aber irgendwie nicht nehmen wollten und die dann sagten, Frau Adler, meine Haare sind einfach wiedergewachsen, nur durch die Supplements, die Sie mir gegeben haben. Wir wissen nämlich, es gibt hungrige Haarwurzeln. Man kann Haarwurzeln anfärben vorher und nachher, Vorgabe und Nachgabe von Mikronährstoffen und dann wachsen die wieder. Also was fehlt fast allen Leuten? Das ist Vitamin D. Das würde ich immer in Kombination mit Vitamin K2 nehmen und das kann man auch mal ohne einen Bluttest. Das gibt man ja Babys schon zum Stillen, 500 Einheiten am Tag, dann Kindern 1000 Einheiten und bei Erwachsenen sind es 2000 bis 4000 Einheiten, selten mehr am Tag. Man sollte das dann irgendwann auch mal kontrollieren, ob der Spiegel gut ist. Man sagt so 30 bis 50 Nanogramm pro Milliliter muss das erreichen. Das ist so der gewünschte Bereich, da macht man nichts kaputt. Und man ergänzt sehr gerne auch mit Vitamin K2. Da gibt es auch Kombinationspräparate, weil K2 hilft, dass das Vitamin D wirklich den Knochen auch gut stärkt, dass die Struktur des Knochens schön ist und auch, dass die Gefäße nicht so doll verkalken. Das ist nämlich ein Risiko, auch wenn man jetzt zu hohe Mengen Vitamin D nimmt und das vielleicht nicht gegensteuert. Also K2 optimiert einfach die Wirkung vom D3. Außerdem fehlt im Grunde allen Leuten Omega-3-Fettsäure, und zwar die aus dem Fischöl und aus guten Algenölen mit EPA und DHA. Und da würde ich sagen, jeden Tag 1 Gramm, machst du nichts falsch. Kannst auch 2 Gramm nehmen, manche Leute müssen mehr nehmen, andere nehmen etwas weniger. Aber 1 Gramm ist ein guter Richtwert. Und am besten ist Fischöl von einem Hersteller, der auch sagt, guck mal, wir haben keine Schwermetalle drin, ne, und also eben auch Qualitätszertifikate hat. Und Algenöl ist für die Veganer dann die Alternative. Da muss man nur aufpassen, da ist oft zu wenig EPA drin. Und das brauchst du halt an allen Ecken und Enden in deinem Körper. Zum Beispiel, um die stille Entzündung zu bekämpfen, Haare wachsen zu lassen, um die Haut geschmeidig und glatt zu haben, um Demenz zu bekämpfen, um das Herz-Kreislauf-System gesund zu halten, um Autoimmunerkrankungen zu bekämpfen. Und ich hatte ja auch über das Vitamin D gesagt, Thema Krebs spielt auch eine Rolle. Wir wissen zum Beispiel, steht auch auf der Seite vom Deutschen Krebsforschungszentrum, dass die Sterberate an Krebs um 13% verringert wird, wenn gute Spiegel da sind. Und man weiß, dass Menschen am Äquator, die jetzt sich nicht verschleiern, da gibt es nämlich durch Verschleierung wieder schlimme Osteoporose mit Vitamin-D-Mangel, aber die Leute, die also die Haut, dunkelhäutige Menschen, die ihre Haut auch der Sonne mehr exponieren können und dürfen, da gibt es weniger Brustkrebs, Prostatakrebs und Darmkrebs. Das zeigen große Meta-Analysen. Und man weiß, dass auch, wenn man ab 50 auf jeden Fall spätestens damit beginnt, 30.000 Todesfälle im Jahr in Deutschland verhindert werden, wenn man gute Vitamin-D-Spiegel hat. Und wir wissen auch aus der Covid-Forschung, dass das viel schwächer ausfällt, wenn man einen guten Spiegel hat. Die Menschen, die von Covid betroffen waren, hatten leichtere Verläufe, wenn sie gute Spiegel hatten, weil Vitamin D auch ganz wesentlich für die Infektabwehr zuständig ist. Und zwar nicht erst dann, wenn die Krankheit da ist, sondern präventiv. Also wir haben gesagt Vitamin D mit K2, wir haben gesagt Omega-3. Wichtig ist auch Selen, haben die meisten zu wenig. Kann man ruhig auch nachhelfen, kann man 2 Paranüsse essen am Tag, will man vielleicht nicht unbedingt, weil da manchmal auch Radioaktivität drin ist. Dann kannst du auch Natriumselenit nehmen, 100 Mikrogramm am Tag, super gut für die Entgiftungsenzyme, ist gut für die Schilddrüse, ist gut für Haut, Haare, Nägel, also man spürt wirklich, wie die dann auch besser wachsen. Hat wahrscheinlich auch eine Antikrebswirkung und viele profitieren von Zink. Also in der Dermatologie ist es ganz relevant, weil 300 Enzymreaktionen durch Zink gesteuert werden und eben ganz viel Hautreparatur damit auch in Verbindung ist und Antiakne und pro Haarwachstum und pro Nägel. Also Zink ruhig auch mal, so 25 Milligramm Zinkurot. Und dann würde ich schon gucken, also fehlt mir denn vielleicht Eisen? Dann muss man als Frau, die blutet, vielleicht auch Eisen nehmen, das gerne mit Vitamin C zusammen. Biotin fehlt manchen Menschen, das würde ich auch im Blut nachgucken. Manchen fehlt B12. Das würde ich auch erst geben, wenn ich wirklich einen nachweisbaren Mangel habe und nicht blind einnehmen. Man kann nämlich auch zu viel des Guten tun. Und ein Supplement, was wir ja quasi überall haben, ist Jod. Also wir haben halt Jodmangelgebiet und deswegen wird das Speisesalz jodiert. Und viele finden das jetzt schick, Himalaya-Salz oder Meersalz zu essen und haben einen massiven Jodmangel. Und dann kriegen sie Probleme mit der Schilddrüse. Die Schilddrüse braucht Jod und Selen, um zu arbeiten. Und die Schilddrüse ist für alle Körperfunktionen wichtig. Ist also auch ein Anti-Aging-Organ letztendlich und ein Gesundheitsorgan. Und mittlerweile, weil das so schick ist, haben die Leute dann also eher Jodmangel. Das heißt, sie kriegen eine zu große Schilddrüse, ist das Risiko für Knoten, für Zysten, für Autoimmunerkrankungen, Hashimoto oder sogar für Schilddrüsenkrebs. Deswegen sollte man auch die Schilddrüse nicht außer Acht lassen. Deswegen ist Jodsalz ein ganz wichtiger, guter Tipp. Und nicht immer reicht das. Manchmal muss man das auch als Supplement dazu nehmen.
Also es gibt, wie du es ja gerade erzählt hast, wirklich die unterschiedlichsten Thematiken, wo man ansetzen kann, wenn man merkt, vielleicht auch mit meiner Haut stimmt was nicht, mit mir stimmt was nicht. Ein großes Thema ist ja auch immer, was viele gar nicht auf der Uhr haben, der Darm. Und bei uns Frauen natürlich auch ab einem gewissen Alter die Hormone. Inwieweit spielen die zwei Sachen auch rein beim Thema schöne Haut?
Eine riesengroße Rolle. Ich bin dir dankbar, dass du mich darauf ansprichst. Das Darmthema ist mein Lieblingsthema. Ich habe als Dermatologin irgendwann festgestellt, dass nur Cortisoncremes und Antibiotika nichts helfen. Wir müssen irgendwie von innen arbeiten, damit die Heilung auch nachhaltig ist. Und da geht man eben nicht nur über die Ernährung und die Mikronährstoffe, sondern man geht auch ganz wesentlich über die Darmflora. Und wir wissen, dass zum Beispiel Akazienfasern, das kann sich eigentlich jeder auch kaufen, ist ein Lebensmittel, das 80% lösliche Ballaststoffe enthält, die beste Darmpflege ever sind. Ich gebe das Patienten und die nehmen teilweise einfach 6 Kilo ab, nur weil sie plötzlich endlich mehr Ballaststoffe essen und von diesen tollen Akazienfasern, die auch die Schlankmacherbakterien quasi fördern, die Dickmacher verdrängen. Es gibt Dickmacherbakterien, die also sogar aus dem Salatblatt Kalorien gewinnen. Die Leute sind natürlich im Vorteil in der Hungersnot, weil die können am längsten überleben, während die anderen schon dahinscheiden. Aber in Zeiten des Überflusses sind die Dickmacherbakterien natürlich echt nicht so erwünscht. Und diese Leute müssen Low Carb essen und zum Beispiel Akazienfasern oder auch Apfelpektin. Das hilft denen sehr gut. Und dann nehmen die halt ab. Überhaupt der wichtigste Tipp vielleicht rund um die Ernährung ist auch, auf Ballaststoffzufuhr zu achten und wirklich auf 30 Gramm am Tag zu kommen. Das kann man auch nachprüfen, indem man einfach mal solche Ernährungs-Apps nutzt, ne, wo man so praktisch tagebuchmäßig trackt, was man so isst. Mhm. Dann sieht man, wie viel Protein habe ich gegessen. Da sollte man auch ordentlich zulangen. Gerne auch pflanzliches Protein, zumindest bis zum Alter von 65. Also an Hülsenfrüchte und Nüsse und Quinoa und so Sachen, Buchweizen, Denken, Hirse. Also es gibt viele Lieferanten für pflanzliches Eiweiß. Und hier sollte man so 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, finde ich, nicht unterschreiten. Gerne auch üppiger, wenn man auch sportlich ist und gestresst ist. Also wenn du 60 wiegst, mindestens 60 Gramm Eiweiß. Und wie findest du das raus? Indem du das einfach mal trackst und in so eine App gibst. Und dann am besten auf 2-3 Mahlzeiten am Tag verteilt. Und genauso sagt dir dann die App, ah ja, du hast heute bitte noch ein bisschen Ballaststoffe zu essen. Und damit hat man wirklich einen Langlebigkeitsfaktor. Und man pflegt eben die gesunde Darmflora, die dann wiederum die Haut, das Herz, das Gehirn, das Immunsystem und Antikrebsfunktionen hat und stoffwechselschützende Funktionen. Und du kannst das mit anderen Ballaststoffen auch noch machen, aber die Akazienfasern sind mein Lieblingstipp. Dann kannst du natürlich auch Flohsamenschalen essen und Leinsamen. Diese bitte immer aus der Apotheke, weil die sind oft cadmiumbelastet, schwermetallbelastet. Und die Apotheken müssen das prüfen oder beim Hersteller anfragen, ob die es geprüft haben. Ja, und dann gibt es natürlich die Wurzelgemüse und die bitteren Salate. Die haben alle schön viel Ballaststoffe, lösliche Ballaststoffe. Wir brauchen natürlich auch faserige Ballaststoffe, damit wir schön aufs Klo gehen können. Wir wollen nicht nur liebe Bakterien, sondern auch einen wohlgeformten Stuhlgang, der dann immer zur selben Uhrzeit bitte schön gepflegt dann auch abgesetzt werden kann. Und der Körper, ja, der Darm ist ein Zwangscharakter, der liebt die Regelmäßigkeit. Frauen haben oft Verstopfung und da kann man den Darm aber gewöhnen und trainieren. Dazu natürlich viel Flüssigkeit, 1,5 bis 2 Liter mindestens am Tag. Viel Bewegung, das rückelt den Darminhalt Richtung Popo, also Richtung Ausgang. Und Magnesium ist natürlich noch ein weiteres tolles Supplement, das bei der Verdauung hilft, gegen Herzrhythmusstörungen hilft, für die Muskelregeneration hilft und für einen guten Schlaf hilft. Deswegen gerne abends nehmen, zusammen mit den Hormonen zum Beispiel, und auch die Mitochondrien, also unsere Zellkraftwerke, unterstützt. Das ist wirklich vielleicht auch nochmal ein wirklich gutes Supplement, was man ohne Laborwert auch nehmen darf. Mhm. Und jetzt das Thema Hormone. Mhm. Ab Menopause, wenn man keinen Brustkrebs hatte als Frau, darf man bioidentische Hormone nehmen und sollte das auch ganz dringend erwägen und sich da informieren. Nicht alle Ärzte sind darauf so ein bisschen spezialisiert. Ich bin ja viel auf diesen ganzen Anti-Aging- und Präventionsmedizin-Kongressen unterwegs, auf Hormonfortbildungen. Und man muss sagen, alle Frauenärztinnen, also fast alle, würde ich sagen, nehmen Hormone, bioidentische und durchaus auch bis ins Grab. Und das entspricht jetzt noch nicht den Leitlinien. Die Leitlinien sind noch so ein bisschen vorsichtiger. Die sagen, naja, wenn die Frauen Beschwerden haben. Und Beschwerden wird dann so gemeint, ja, schwitzen und nicht schlafen. Aber wenn man genau fragt und hinschaut, haben Frauen viel mehr Beschwerden. Die haben Herzrhythmusstörungen, Wortfindungsstörungen. Die Haut wird schlechter, die Haare werden schlechter, die Knochen werden brüchiger, der Beckenboden wird weicher, es kommt Inkontinenz, es kommt zu Infektionen, es kommt zu einem Anstieg, also im untenrum Bereich, es kommt zum Anstieg von Cholesterin, ein großes Risiko für unsere Gefäße mit Folge von Herzinfarkt, Schlaganfall und Demenz. Es kommt zum Anstieg von Blutzucker mit dem Risiko von Insulinresistenz und Diabetes, mit wiederum dann Zivilisationskrankheiten, die danach kommen. Das heißt, man muss sich vorstellen, eine Frau, die keine Hormone mehr produziert, ist wie ein Mann, der kastriert ist. Es ist ein großes einschneidendes Erlebnis. Viele Frauen haben sich jetzt über viele Jahre mit Symptomen oder mit einigen Symptomen durchgeplagt und haben gedacht, na, ich mache das, weil ich stark bin und weil ich Sport mache und weil ich mich gesund ernähre. Aber in der Regel reicht das nicht. Und deswegen sollte man das ernsthaft überlegen und das Risiko, was immer so rumgeisterte von wegen Brustkrebs, diese bioidentischen Hormone kennt unser Körper ja zeitlebens. In der Schwangerschaft hatten wir besonders hohe Spiegel davon. Das hat per se nicht Krebs ausgelöst. Aber wenn eine Frau Brustkrebs entwickelt, dann kann natürlich, wenn da Hormonrezeptoren sind, so ein Hormon diesen Brustkrebs schneller zum Wachstum bringen. Das heißt, es ist unbedingt erforderlich, dass wir Frauen regelmäßig unsere Brustkrebsvorsorge in Anspruch nehmen. Natürlich alle Menschen, Männer und Frauen, Darmkrebsvorsorge, Hautkrebsvorsorge, Herz-Kreislauf-Vorsorge, vielleicht auch mal einen Ultraschall des Bauches machen, die Nieren angucken, nicht, dass da Nierenkrebs wächst unbemerkt, bis es zu spät ist. Den kann man nämlich im Frühstadium heilen. Also diese große Angst vor dem Thema Krebs möchte ich eigentlich reduzieren. Und da bin ich ja nicht alleine. Da gibt es ja auch viele Gynäkologinnen und Endokrinologen und Anti-Aging-Mediziner, die das genauso sehen. Also diese Hormone per se machen keinen Brustkrebs. Trotzdem sind wir wachsam. Und wir wissen ja zum Beispiel, dass Östrogen reduziert sogar das Brustkrebsrisiko. Und übrigens auch Phytoöstrogene, ne? Die Asiatin mit ihrem vielen Tofu, das reduziert das Brustkrebsrisiko. Dann gab es die Gelbkörperhormone, die man dazugegeben hat, um die Gebärmutter zu schützen, während man diese Östrogene gab, wenn sonst kann die dann wiederum wuchern. Und dann hat man gesehen, naja, vielleicht dann ist doch das Brustkrebsrisiko etwas erhöht. Und dann gibt man aber jetzt nicht mehr diese synthetischen Gelbkörperhormone, sondern die bioidentischen, das Progesteron. Und das hat wirklich auch schützende Effekte gegen Osteoporose und gegen kognitive Fehlfunktionen und gegen Bauchfett. Also es hat auch wirklich einen Wert, nicht nur den Uterus zu schützen. Und das ist ja eben bioidentisch. Und da ist man sich ja gar nicht so sicher, ob das jetzt wirklich so böse ist. Also da ist die Mediziner sind noch nicht ganz unisono, das muss ich zugeben. Aber ich, ehrlich gesagt, ich bin in der Phase, wo das, ich nehme es und ich bin in großer Angsthase und großer Hypochonder. Aber ich gehe auch regelmäßig zur Vorsorge und hoffe einfach, dass ich gesund bleibe, solange wie es geht. Irgendwann kriegt jeder eine Krankheit in seinem Leben. Aber ich glaube, dass wenn man gut schläft und wenn man nicht so gestresst ist, weil man seine Hormone hat, wenn es einem also stabil geht und die Körperfunktion und der Stoffwechsel gut sind und die Knochen nicht brechen, natürlich hat das einen hohen Impact, also auf die Allgemeingesundheit. Also deswegen, ich denke, es hat mehr Vorteile als Risiken, ganz klar. Aber man muss nicht, also ich will jetzt niemanden zwingen, ich will nur ein bisschen die Angst nehmen, weil doch viele noch Vorbehalte haben und es wird auch echt noch so wenig angesprochen und auch untenrum, vielleicht darf ich auch noch was kurz zu untenrum sagen.
Natürlich. Das ist auch untenrum Beauty bei uns und Gesundheit.
Genau. Frauen werden untenrum trockener ab der Menopause, weil die Hormone fehlen. Und diese Hormontherapie, die ich gerade beschrieben habe, da gibt man ja gerne ein Östrogengel auf die Haut. Und zwar ist es das Estradiol. Das wirkt im ganzen Körper, aber nicht so gut untenrum. Wir geben das nicht gerne als Tablette, weil es dann über die Leber gehen würde und dann das Gerinnungssystem aktivieren würde und man dann praktisch Gefäßereignisse haben könnte wie Thrombose oder Embolie. Deswegen Östrogen über die Haut. Progesteron nehmen wir sehr gerne abends, 100 oder 200 Milligramm zur Nacht. Davon schläft man sehr gut. Das ist ein Schlafhelfer. Endlich kann man wieder schlafen. Und man kann das als Fertigprodukt nehmen oder man lässt es sich von einer Hormonapotheke herstellen auf Olivenölbasis ohne den nicht so günstigen Zusatzstoff Titandioxid. Wir haben vorhin schon mal darüber gesprochen bei der Sonnencreme und der ist im Lebensmittelbereich tatsächlich verboten, weil er unter Verdacht ist, krebserregend zu sein und die Darmflora zu verändern. Das heißt, es ist sogar möglich, dieses Progesteron komplett in Olivenöl und einer Zellulosekapsel von einem Apotheker herstellen zu lassen. Es gibt es aber auch als Fertigprodukt, das nehmen die überwiegende Anzahl, denke ich, der Einnehmenden. Aber alles reicht nicht, um untenrum zu versorgen. Untenrum müssen wir noch etwas Zusätzliches tun. Und zwar kann man untenrum mit zwei Hormonen arbeiten. Entweder mit dem anderen Östrogen Estriol, das andere hieß Estradiol. Untenrum nennt man Estriol. Und das dürfen sogar Frauen nutzen, die Brustkrebs gehabt haben, weil es nur lokal wirkt dort. Zumindest nicht auf das Brustdrüsengewebe wirkt. Oder es gibt einen weiteren Stoff untenrum, der heißt Prasteron. Das ist dasselbe wie das Nebennierenhormon DHEA. Das kennen vielleicht der eine oder die andere. Und das kann man sich untenrum als Zäpfchen oder Creme geben. Am Anfang gibt man das, wenn man schon trocken ist, jede Nacht über 3 Wochen und dann nur noch 2-mal die Woche als Erhaltung. Und dann wird diese trockene, verdörrte, schmerzende, reißende, blutende Schleimhaut wieder juicy, saftig, glubschig. Und man kann wieder Sex haben und Freude am Sex haben und mit seinem Partner wieder Lebensqualität genießen. Oder nicht seinem Partner, wem auch immer. Also ich bin auch immer. Ja, aber für viele ist ja ab dann ist ja vorbei, weil sie einfach Schmerzen haben und der Sex dann keinen Spaß mehr macht und auch die Libido eh ohne Hormone schwieriger wird. Ich will jetzt nicht sagen, dass jeder Sex haben muss, aber es gibt Menschen, die sich das wünschen und die dadurch gehemmt sind. Und dann machen diese Hormone eben auch, dass man weniger inkontinent wird im Alter und dass man weniger Infektneigung hat. Und es gibt man sogar dann auch wirklich Frauen, die schon lange die Menopause hinter sich gebracht haben. Und es ist für die ein neues Leben. Und außerdem kann man untenrum auch lasern. Es gibt diesen Intimlaser oder auch mit Radiofrequenz kleine Impulse in die Schleimhaut reinlasern, in die Vagina und in die Vulva. Und das macht auch einen ganz tollen Push. Also zum Beispiel für die Frauen, die keine Hormone nehmen wollen oder können oder was auch immer, dass denen halt schmierig ist da unten, ne, wenn man das immer reinsteckt. Die nehmen den Laser und das ist auch ein ganz toller Effekt und kann auch teilweise gegen Inkontinenz ankämpfen. So will ich einfach sagen, man muss es ansprechen und sich ein bisschen selber auch informieren. Nicht jeder Arzt hat immer alles auf dem Plan. Wir sind ja auch eine Schwarmintelligenz und zusammen bringen wir unsere Patientinnen und Patienten und uns selber auch hoffentlich bis 120 langlebig und dabei gesund und die Lebensqualität genießend.
Ich finde es toll, dass du das angesprochen hast, weil das ist eben einfach so, dass es manchen Leuten unangenehm ist, ne? Oder die leiden, wollen nicht drüber reden, denken, irgendwas stimmt nicht mit ihnen. Ja. Deswegen finde ich es schön, das einfach mal als Denkanstoß mitzugeben. Für alle, die jetzt vielleicht auch sagen, okay, jetzt bin ich gar nicht mitgekommen, aber hey, okay, ich kann das einfach mal testen lassen oder da gibt es was. Das finde ich eigentlich schön, dass wir hier mal ein bisschen sensibilisieren, auch für diese Themen. Ja, weil ich glaube, auch in deiner Praxis hast du auch mit diesen Menschen eben zu tun, wo man auch vorsichtig an gewisse Dinge eben rangehen muss,
ja,
oder?
Also ich spreche das auch oft proaktiv an und meistens sind die Menschen sehr dankbar, ne? Weil das sind halt menschliche Themen und in der Sprechstunde gehört das auf jeden Fall, aber zunehmend denke ich auch an Abendessenstisch oder an die Freundinnenrunde. Das Thema Hormone hat ja nicht nur Gesundheitsfaktoren, sondern auch Beautyfaktoren. Der Haarausfall wird verbessert und auch Autoimmunerkrankungen, die sich ab der Menopause an den Haaren manifestieren können, die auch vernarbende Haarausfälle bedeuten. Also das kann man sehr gut damit stoppen oder aufhalten oder vorbeugen. Und auch die Haut braucht diese Hormone, um Kollagen aufzubauen. Und es gibt auch die Möglichkeit, diese Hormone, die wir gerade besprochen haben, Estriol, Estradiol und Progesteron, in eine schöne Hautcreme einzuarbeiten mit hautähnlichen Lipiden, auch teilweise aus der Shea-Butter, mit ein bisschen klein gehäckselter niedermolekularer Hyaluronsäure und dieses dann zum Beispiel auf die Augenregion aufzutragen. Das ist rezeptpflichtig, das muss ein Arzt mit Aufklärung verbinden. Das ist wie eine kleine Hormonersatztherapie an der kleinen Stelle. Und damit schafft man im Gegensatz zu vielen kosmetischen Produkten wirklich einen Stimuliereffekt. Und wenn wir dann noch dieses Tretinoin einmal in der Woche, dieses Scharfe, von dem ich am Anfang gesprochen habe, kombinieren, dann kann man tatsächlich ein bisschen was wuppen. Ja, und man, natürlich haben wir Methoden wie Laser und wie Hyaluronsäure einspritzen und Botox, das ist ja immer noch da, oder Biostimulatoren. Aber man kann eben auch doch mit Cremes etwas machen, punktuell eingesetzt. Nicht den ganzen Körper bitte, weil sonst werden die Hormondosierungen zu hoch. Aber jeder hat ja irgendwo eine Baustelle, manche haben Knitterfalten an der Oberlippe und wollen das da nehmen, andere haben dünne Unterlidhaut und nehmen das da. Also nach einer guten Aufklärung angemessen dosiert, das muss man individuell entscheiden, aber auch da kann man spezialisierte Ärzte, Gynäkologen, Hormonärzte, Hautärzte mal drauf ansprechen und vielleicht da noch was für sich rausholen.
In deiner Praxis gibt es beides, dermatologische Behandlungen, Beauty-Behandlungen, du hast es gerade angesprochen. Was würdest du sagen für so einen kurzfristigen Frische-Effekt beim Thema Beauty? Was funktioniert nicht?
Ich finde, man muss sich immer die Haut individuell angucken, immer individuell entscheiden. Ich würde nie Pauschaltipps geben. Viele sollten immer von innen arbeiten und auch wenn wir etwas stimulieren möchten an der Haut, ich gebe auch gerne Kollagen mit Vitamin C, weil viele essen dann doch nicht so genug Eiweiß und haben dann einen Mangel, der nicht sie am Gesundsein hindert, aber an der reichlichen Versorgung. Wir stellen uns das vor wie so eine Triage. Das haben wir bei Corona gelernt, ne? Also nur die Krankesten wurden dann angenommen und die nicht so Kranken halt nicht als erstes. Und im Körper ist es auch so, dass das Kollagen oder die Aminosäuren, die Kollagen ausmachen, die werden erstmal an die ganz wichtigen Stellen geleitet, aber nicht in die Augenfalte oder ins Haarwachstum oder ins Nagelwachstum. Wenn man also den Körper reichlich mit den entsprechenden Aminosäuren versorgt, ne, zum Beispiel in Form von Omas Knochenbrühe, 10-12 Stunden ausgekocht, da ist ja Kollagen drin und Hyaluronsäure und noch ein bisschen Petersilie für das Vitamin C obendrauf. Oder man nimmt eben ein Pulver, dann sehen wir, dass die Hautqualität ein bisschen saftiger wird, Rauigkeiten weniger werden. Natürlich baumelnde Partien kriegt man nicht weg, aber so Knitterfältchen, die werden besser, Haare wachsen besser, Nägel wachsen besser, Reibeisenhaut wird abgemildert. Also das hat tatsächlich einen Effekt.
Das heißt, habe ich das richtig verstanden, so als Kollagenersatz funktioniert auch eine Rinderbrühe?
Ja, also die Rinderbrühe ist sozusagen das Hausmittel, das aber genauso gut ist. Das habe ich sogar auch mal getestet. Die Hautdurchfeuchtung steigt auch durch Rinderbrühe an, wenn man jeden Tag eine gut ausgekochte Rinderbrühe zu sich nimmt. Das stimmt.
Guck.
Aber das hydrolysierte Kollagen ist das, was man ja frei kaufen kann. Das ist kein Muss, aber ein Kann. Und wenn wir dann die Haut stimulieren, sehr gut ist halt so ein fraktionierter CO2-Laser. Also wo man kleine Löcher in die Haut schießt, das je nach Dosis dann innerhalb von einer Woche, sagen wir mal, abheilt. Oder man nimmt Hitzegoldnadeln, die in der Tiefe der Haut Hitze freisetzen. Da ist man nach ein paar Tagen abgeheilt. Das gibt schon Effekte, die nachhaltig sind, aber auch einen relativ schnellen Glow. Es ist natürlich mit Abheilung verbunden. Wer das alles nicht will, der könnte halt mit anderen Hitzeverfahren Unterhautgewebe etwas erhitzen. Oder man macht mal ein Fruchtsäurepeeling. Das aber eben eher bei Leuten, die eine sehr robuste Barriere haben oder die ein bisschen Akne-Neigung haben, Verhornung haben. Das geht nicht so richtig tief. Also du hast mich jetzt nach Glow gefragt, das wäre halt für einen kurzen Glow. Aber nachhaltige Effekte sind natürlich für mich als Ärztin noch ein bisschen interessanter. Und das finden die Patienten auch toll. Was auch natürlich schön ist, wenn man Hyaluronsäure in die Haut hineinspritzt. Das muss nicht immer sein, dass man dicke Lippen oder Falten unterspritzt, sondern dass man einen Skin Booster gibt. Also dass man eine ganz dünnflüssige Hyaluronsäure, ganz kleine, viele Punkte in die Haut spritzt. Und das bindet ein bisschen Wasser und auch da sieht man sehr schnell glatter aus. Und das macht auch eine Regeneration von Kollagen und elastischen Fasern und ist einfach sehr beliebt und eben auch relativ risikoarm. Man kann die Haut vorher betäuben, damit diese Piekser nicht schmerzen. Und da ist eben nichts von wegen Veränderungen. Nicht jeder hat ja Lust, sich zu verändern, sondern er will einfach nur so ein bisschen erfrischt werden. Und das Ähnliche kann man auch mit Eigenblut machen. Das kann man aufbereiten und in dem Eigenblut, wenn man das dann schleudert, da sind dann Wachstumsfaktoren und Blutplättchen, das kann man nehmen. Und dann gibt es die sogenannten Biostimulatoren, wie zum Beispiel Polymilchsäure oder Calciumhydroxylapatit mit Hyaluronsäure. Das sind jetzt, ich nenne die Hersteller nicht. Da muss man eben gucken, was passt. Auch damit kann man, wenn man in die Haut reinspritzt, sehr schöne Aufbaueffekte über die Zeit erzielen und auch einen relativ schnellen Refreshing-Effekt. Also es ist immer eine Kombination aus sofort und verzögertem Effekt. Und ja, also mit Hyaluronsäure von außen aufgetragen, kannst du dich auch für ein paar Stunden ein bisschen aufpäppeln und ein gutes Make-up ist auch nie schlecht.
Das stimmt. Ja. Ich glaube, das ist auch der große Trend, dass ja die Leute einfach frisch aussehen wollen. Die wollen ja nicht verändert aussehen. Ne? Die wollen ja nicht so aussehen wie auf einmal 20 Jahre jünger oder auf einmal mit riesen Wangenknochen und riesen Lippen. Eigentlich ist ja eher so dieses, oh wow, du siehst fresh aus. Warst du gerade im Urlaub? Also das wäre am Ende das beste Kompliment. Ich wollte noch mal kurz auf deine Praxis eingehen, weil ich so einen schönen Satz gelesen habe, dass du gesagt hast, wir Hautärzte sind sinnliche Typen und dass du an deinen Patienten gerne mal riechst. Stimmt es oder hat das sich irgendein Journalist ausgedacht?
Es ist so, dass wir sinnliche Ärzte sind, weil wir nutzen natürlich unsere Augen, unsere Hände und unsere Nase, um unsere Patienten zu verstehen. Wir schmecken sie aber nicht, also das sparen wir uns. Aber wir sehen ja ganz viel auf der Haut. Das verrät uns schon sehr viel. Wir gucken uns Muster an. Es ist wie ein Kunstwerk anzugucken. Und das wird ja auch in Büchern so gezeichnet, so zu alten Zeiten, da konnte man das noch nicht fotografieren. Dann hat man die Syphilis gezeichnet oder den Herpes, gruppiert stehende Bläschen auf gerötetem Grund. Dann weiß schon direkt der Betrachter, na klar, das kann nichts anderes als ein Herpes sein. Und ich liebe es auch, die Haut zu betrachten und an ihr zu lesen. Was könnte denn mit diesem Menschen nicht stimmen? Wie kann ich dem helfen? Das ist wie so eine detektivische Spurensuche. Und ich sammle weitere Indizien. Wenn ich zum Beispiel rieche, dass der Mensch nach Talg riecht, dann weiß ich, dass das ein fettiges Ekzem sein könnte. Dass die Schuppen auf dem Kopf durch zu viel Hefepilz kommen. Oder die Pickelchen auf der Brust. Und dann würde ich ihn entsprechend nicht mit einer Fettcreme gegen die Schuppen behandeln, sondern mit dem Gegenteil, einer fettfreien Textur, wo dann ein Anti-Hefepilz-Wirkstoff drin ist. Oder ich rieche eine pudrig-süßliche Note und dann weiß ich, aha, hier sind zu viele Staphylokokken. Aha, das könnte eine Neurodermitis sein. Und hier will ich dann mit Cortisoncreme zum Beispiel die Entzündung bekämpfen, gleichzeitig auch die Staphylokokken. Ich würde Essigwasser nehmen. Ich würde aber auch vielleicht eine Hautcreme mit hautähnlichen Lipiden nehmen, also biomimetisch. Wir haben eingangs darüber gesprochen. Und darin zum Beispiel Mikrosilber haben, denn auch das kämpft gegen diese Staphylokokken. Und ich würde auch eine Neurodermitis zum Beispiel über den Darm behandeln. Auch eine Rosazea, eine Schuppenflechte, eine Akne. Es gibt also einfach Indizien, die man sinnlich wahrnimmt. Und manchmal muss man auch fühlen, ist das tief, hart, weich, prallelastisch, faserig. Ja, also gibt es eine Kapsel, ist es verschieblich? Das sind alles Dinge, die ich mit wahrnehme. Wenn ich jemand die Hand schüttle, merke ich, ah, der hat trockene, harte, schwielige Hände. Der macht vielleicht Fitness oder ist im Bau tätig oder hat eben ein chronisches Handekzem bei Neurodermitis.
Wow. Also wenn man vor dir steht, weiß man, okay, jetzt ist man erstmal in der Analyse schon direkt drin. Aber das finde ich super, ja. Also ich meine, das ist wirklich eine Medizinerin mit ganz, ganz viel Leidenschaft. Und eine Sache muss ich dich auch noch fragen, da bin ich drüber gestolpert, weil ich das auch so spannend einfach finde. Du erklärst ja immer noch den Hintergrund. So wie ich es gelesen habe, hast du auch mal gesagt, dass man Warzen besprechen kann. Also man kann man sie wegreden oder?
Es gibt immer wieder Patienten, die sagen, wissen Sie, Frau Adler, ich war da und da bei dem Besprecher und seitdem sind die Warzen weg. Und ich würde das jetzt als Ärztin nicht tun. Also ich bespreche aber ganz viel mit meinen Patienten. Also sprechende Medizin ist mir extrem wichtig. Aber das Warzen durch Besprechen weggehen hat eher eine Placebo-Funktion. Placebo ist ein Effekt, der sehr, sehr stark wirken kann. Mhm. Bis zu 60%. Übrigens auch bei Arzneimitteln. Und wenn du ein Arzneimittel bei dem Patienten schönredest und gut bahnst, wird es noch besser wirken, als wenn du sagst, naja, also eigentlich, da kriegt man Übelkeit und Kopfschmerzen. Das ist dann der Nocebo-Effekt. Du wirst mir schaden und nicht du wirst mir helfen. Mhm. Also die Psyche, die müssen wir als Instrumentarium im Arzt-Patienten-Verhältnis nutzen. Wir alle sind nicht nur Körper, sondern auch Seele. Und eine Warze zu besprechen kann aus diesem Grund auch helfen. Die Psychoimmunologie wird da angesprochen. Mhm. Wir haben gesagt, Stress kann Botenstoffe freisetzen. Die sind auch teilweise immunsystemunterdrückend. Und Antistress macht das Gegenteil. Also kann eine Warze durch Besprechen oder durch gutes Immunsystem, übrigens Stichwort Vitamin D, Zink, Selen, Omega-3-Fettsäuren, Eisen, es kann dann auch die Warze dadurch abheilen. Ich nehme Lacke und Laser und Schaber, also ich habe noch andere Maßnahmen. Aber ich will nur sagen, die Psyche spielt eine große Rolle. Nichtsdestotrotz finde ich Warzen besprechen jetzt nicht Plan A für mich. Ich bin da schon eher leitlinienorientiert. Auch wenn ich gerne meine Pflanze mit rein nutze, ne? Aber also ich bin schon eine große Anhängerin der biochemischen, physiologischen, wissenschaftlichen Medizin, gespickt mit Erfahrungsmedizin, die vielleicht teilweise auch Pflanzenmedizin oder Volksmedizin ist. Aber damit schade ich nicht, sondern ne, wenn ich einen Mückenstich mit einer Zwiebel behandle, dann geht der Juckreiz weg und da habe ich ja nichts kaputt gemacht. Oder mit dem Hitzestift, ne? Oder mit dem Hitzelöffel oder so.
Ja, ein Wissensfeuerwerk würde ich es jetzt einfach mal nennen, was du hier abgeliefert hast. Ich glaube, ich muss mir die Folge noch 27 Mal anhören und ganz, ganz fleißig mitschreiben. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erzählen, was in diesem Jahr noch alles auf uns wartet, weil du bist ja wirklich ein Multitalent. Ich weiß, du gehst auf große Tour, ja, die großartige Kraft der Nährstoffe. Wann können wir dich wo sehen, wenn man sagt, ich brauche mehr Jael?
Das ist ja lieb, dass du darauf hinweist. Genau, ab Herbst in vielen Großstädten. Gerne einfach auf meiner Instagram-Seite zum Beispiel mal gucken oder auf Facebook oder bei Eventim. Und Anlass ist mein jetzt erscheinendes Buch. Es kommt im März mein neues Buch raus. Das heißt Genial ernährt. Mhm. Klüger essen, entspannter genießen, besser leben. Weil es hat sich so aufgedrängt, denn mein aktuelles Buch ja davor war Genial vital. Wer seinen Körper kennt, bleibt länger jung. Und da spielte die Ernährung natürlich eine riesengroße Rolle. Und dann gab es auch so viele Fragen, die sich daraus wieder abgeleitet haben, dass ich da jetzt ein neues Buch zu schreiben musste. Und Ernährung, finde ich, da kann man immer nur dazulernen. Wichtig ist, dass man den Spaß, die Lust, die Leidenschaft, die Sinnlichkeit beim Essen behält und einfach sich nicht dauernd Dinge verbietet, sondern Freude entwickelt, also immer positiv sehen, Geschmäcker wertschätzen, Salz meiden, indem ich Gewürze und Kräuter nutze, indem ich auch selber koche, mich gesünder ernähren. Und wenn ich süße Wissen, dass zum Beispiel Datteln eine gesunde Süße sind oder auch die Aminosäure Glycin, die kann man sich über seinen Joghurt streuen, es schmeckt wie Kristallzucker, ist aber super gut auch für die Gehirnfunktion und Teil des Kollagenaufbaus. Einfach die Aminosäure Glycin. Außerdem gibt es ganz intelligente, moderne Zucker, die eigentlich aus der Muttermilch stammen, Galaktose und Tagatose. Und die sind nur leider sehr teuer, sonst wären die sicherlich schon in allen Limonaden, denn die würden die Menschen nicht so krank machen wie der Zucker, der es jetzt tut. Und zu verstehen, warum Dinge uns krank oder gesund machen, ist die halbe Miete. Und dann Lust zu bekommen, weil man gerade weiß, wenn ich mir jetzt Hanfsamen, Chiasamen, Leinsamen, Nüsse über meinen Joghurt streue und Flohsamenschalen und Akazienfaser, wie schön das Leben in meinem Darm sich dann darstellt und wie gut es mir tut und wie es meiner Langlebigkeit tut und wie ich besser meine Figur auch halten kann, weil wir wissen alle, es ist nicht leicht heutzutage in Zeiten des Überflusses und bei sehr, sehr hoher Makronährstoffdichte eine noch gesunde Gewicht beizubehalten. Und wir Frauen natürlich ab der Menopause nehmen leider oft zu und wir müssen einfach mehr Kraftsport machen und wir müssen mehr Eiweiß essen. Und wir müssen mehr Pflanzenkost essen, aber es ist immer müssen. Und wie das aber auch mit Spaß gelingen kann, das ist so mein großes Anliegen.
Ganz, ganz toll. Und wer auch nicht nur im Buch oder auf der Tour mehr von dir hören will, du hast auch deinen eigenen Podcast. Ist das noch gesund? Da kann man auch immer mal reinhören. Auch super unterhaltsam. Jael, vielen, vielen Dank. Wirklich für so viel tolle Insights und so viel Verständnis. Und wenn man dich sieht, mit wie viel Leidenschaft und Passion du das machst und mit wie viel Lächeln, macht das ganze Thema gleich viel mehr Spaß. Vielen, vielen Dank. Und ich drücke dir die Daumen für alles, was kommt.
Ich danke dir, Jennifer. Danke, dass wir so toll reden konnten und dass du so spannende Fragen gestellt hast, die mich wirklich glücklich machen.
Wir machen auf jeden Fall den Podcast 2.0, weil ich habe eigentlich noch 700 Fragen hier stehen, aber dann haben wir Überlänge. Also wir machen noch eine Folge, da bin ich mir ganz sicher. Vielen Dank,
meine Liebe. Ja, freue ich mich sehr. Ich danke dir.
Und noch kurz für euch, unsere erste Staffel Bunte Beauty Booster ist jetzt zu Ende. Alle 14 Tage haben wir ja mit Schönheitschirurgin Dr. Julia Berkay intensiv über Beauty-Trends der Promis gesprochen, über neue Behandlungsmethoden, Beauty-Wirkstoffe, Superfoods, Ernährung war dabei, Chancen und Risiken bei Schönheitseingriffen. Das hat wirklich großen Spaß gemacht und wir freuen uns, dass die Beauty Booster so gut bei euch ankommen. Deshalb starten wir bald mit frischen Themen und spannenden Beauty-Insights in Staffel Nummer 2. Und bis dahin hört gerne nochmal rein in unsere bisherigen Folgen. 22 Episoden Beauty Booster sind aktuell für euch online, also ganz viel Spaß dabei und denkt dran, zuhören macht schön.
Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Wickgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Kneble.